Können alle Leute mich deutlich hören jetzt? Ja? Gut, ich habe früher gesprochen von Schwächen der Beschaffenheit, und es gibt eine gewisse Schwäche in der Beschaffenheit des Lennox-Stammes. Und das ist, dass ab und zu mal wir alle, und es ist interessant, mein Bruder auch, wir lassen unsere Stimme sehr niedrig fallen. Wenn das passiert, bitte, tu das, ja? Und dann kann ich sehen, dass ich meine Stimme höher machen muss. Aber auch die Technik hat nicht ganz funktioniert früher. Und dieses Mikrofon ist nicht angewiesen für die erste Stunde. Und daher konnten einige Leute nicht so gut hören. Die zweite Ansage, die ich habe, ist, dass wenn es Fragen gibt, manchmal Fragen werden behandelt privat, manchmal öffentlich. Und ich hoffe, dass wir Zeit haben werden, vielleicht nicht nach diesem Vortrag, aber nach den nächsten Vorträgen, Zeit haben für wenigstens einige öffentliche Fragen. So bitte denk darüber nach und schreib die Frage auf, die du stellen möchtest, und wir werden versuchen, etwas Zeit dafür einzubauen. Weil es ist immer interessant, ich habe schon einige Impulse bekommen, es ist immer sehr gut, solche Fragen zu bekommen, weil meistens kann ich sie nicht beantworten und die sind dann Stoff zum weiteren Nachdenken. So, bitte tu das. Es ist leider der Fall, dass in einer kurzen Vortragsreihe von 10 Vorträgen wir müssen Dinge ziemlich schnell behandeln. Und das müssen wir tun, leider. So, es gibt einige Dinge, worüber ich fast nichts sagen kann. Aber immerhin, wir werden versuchen, einen Überblick zu geben und zumindest das wesentlich zu betrachten. Eine Frage, die schon vorgekommen ist, ist die sehr interessante Frage mit diesem Räucheraltar. Wo eigentlich war der Räucheraltar? Die Schwierigkeit kommt dadurch, dass im Hebräerbrief von Kapitel 9 wir eine Beschreibung des Heiligtums haben. Und in dieser Beschreibung heißt es, dass der Allerheiligste hat einen Räucheraltar. Und so, wenn man nur den Text von Hebräer 9 hatte, würde man vielleicht meinen, dass der Räucheraltar zu dem Allerheiligsten gehört, im Sinne, dass der Räucheraltar im Allerheiligsten war. Und wir sehen in diesem Modell, dass der Räucheraltar im Heiligen ist. Und zwischen Heilige und Allerheiligste steht der Vorhang. Und die Frage ist, wie kann man die Aussage in Hebräer 9 erklären? Also zunächst einmal merkt man, dass der Räucheraltar war nicht im Allerheiligsten. Das können wir verschiedenartig sehen, aber vielleicht der wichtigste Punkt ist, dass der Hohenpriester kam zum Räucheraltar wenigstens jeden Morgen und Abend. Wenn der Räucheraltar im Allerheiligste gewesen wäre, der Hohepriester durfte nur ins Allerheiligste einmal im Jahr gehen. Und so dürfte er nicht zum Räucheraltar jeden Tag kommen. Und vielleicht die Antwort zu diesem Problem, das in Hebräer 9 vorkommt, ist ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel eine Fabrik oder ein modernes Geschäftsgebäude beschreiben würde und ich sage, dort ist das Büro des Chefs, und das Büro des Chefs hat einen Warteraum. Wie würde man das verstehen, dass das, der Warteraum war im Büro des Chefs? Oder dass in der Funktion der Warteraum gehört zum Büro des Chefs, war außerhalb natürlich, aber gehört in der Funktion zum Büro des Chefs. Und ich nehme an, das ist genau, was hier gemeint ist, weil fast immer wird der Räucheraltar erwähnt im Zusammenhang mit der Bundeslade. Weil wenn wir auf dem Overhead schauen, der Räucheraltar stand vor der Bundeslade. Und diese Situation wird mehrmals geschrieben. Dazwischen war ein Vorhang. Aber in der Funktion, Räucheraltar und Bundeslade gehörten sehr eng zusammen. Warum? Weil der Hohepriester hat zu Gott gebetet. Und Gott sagte, dort werde ich mit euch treffen. Das heißt dort im Allerheiligsten. Und er war so nah, als es möglich war zu kommen damals. Und daher, wenn in Hebräer 9 es heißt, dass die Bundeslade hat, oder das Allerheiligsten hat einen Räucheraltar. Es bedeutet nicht, dass der Räucheraltar im Allerheiligsten war, sondern von der Funktion her gehörten die beiden zusammen. So, das bringt uns direkt zu der Frage des Vorhangs. Weil in diesem Heiligtum haben wir zwei Räume. Und der Vorhang wird für uns beschrieben in Kapitel 9 von Hebräerbrief. So gehen wir zum Kapitel 9 jetzt. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes. Wir erinnern uns, dass der erste Bund war ein Verhältnis zwischen Gott und Israel auf der Basis des Gesetzes. Die Gesetztafeln waren in der Bundeslade hier. So. Und nicht bloß Satzungen des Dienstes, sondern das irdische Heiligtum. Denn es wurde ein vorderes Zelt aufgerichtet. Hier ist das vordere Zelt. Das vordere Zelt ist dieser heilige Ort. Und die Tatsache, dass es ein vorderes Zelt gibt, kommt dadurch, dass es einen Vorhang gibt. Der Vorhang teilt das Heiligtum in zwei, indem sowohl der Leuchter als der Tisch und die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang, wieso zweiten Vorhang? Weil manchmal diese Tür hier wird als Vorhang beschrieben. Und hier ist der Eingang, Tür, erster Vorhang, dann ist das zweiter Vorhang. Und hinter dem zweiten Vorhang war das Allerheiligste, darin ein Bundeslade, und es besaß einen Räucheraltar, der zwar, wie wir gesehen haben, im Heiligen war. Vers 6. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester allezeit hinein und verrichten den Dienst. In das zweite, das heißt hinter dem Vorhang, hinter dem zweiten Vorhang, in das zweite, aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Also hier haben wir ein Haufen von Dingen, die gesagt werden, die äußerst wichtig sind. Erstens, der Heilige Geist hat etwas uns zu sagen, direkt aus dieser Einrichtung, dass es zwei Zelten gibt oder zwei Abteile des einen Heiligtums. Die Tatsache, dass ein vorderer Zelt Bestand hat, Bestand im Sinne, dass das vordere Zelt existiert, weil der Vorhang existiert, ist ein Beweis dafür, dass der Weg zum Heiligtum, in welchem Sinn Heiligtum? Das Ganze ist Heiligtum. Aber der Allerheiligste ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und der Verfasser des Hebräerbriefs will sagen hier, dass der Weg in die Gegenwart Gottes ist noch nicht geoffenbart. Man darf noch nicht hinein. Und das wird uns bestätigt durch die Tatsache, dass dieser Vorhang steht und dass es zwei Abteile gibt. Noch nicht geoffenbart. Und dieses noch nicht bedeutet, dass eine Änderung kommt. Weil Hebräer 9 und 10 ist ein langes, detailliertes Argument. Und ich möchte, dass wir von vornherein begreifen, was die praktische Auswirkung dieses Argumentes ist. Kapitel 9 startet mit einer Beschreibung von der Stiftshütte und sagt, der Weg ist noch nicht. Das heißt, wir sind gekommen auf einen Weg zu Gott, aber wir kommen hier zu einem Stopp mit diesem Vorhang. Auf dem Vorhang waren diese Cherubine, diese Cherubinfiguren, die sagten, stopp, nicht weiter. Hier ist die unmittelbare Gegenwart Gottes, ihr dürft nicht hinein. Warum nicht? Das ist die nächste Frage. Warum durfte man nicht weitergehen? Und die Antwort ist in Kapitel 9, Vers 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. Es sind nur Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen und Satzungen des Fleisches, die bis auf die Zeit einer rechten Ordnung auferlegt sind. Also, was hier gesagt wird, ist, dass damals diese Opfer waren nicht genug, das Gewissen vollkommen zu machen. Und so kommt die nächste Frage. Was bedeutet es, ein Gewissen vollkommen zu haben? Es bedeutet, dass ein Opfer existiert, das eine volle Antwort zu dem Gewissen hat. Es bedeutet nicht, dass das Gewissen vollkommen ist im Sinne, dass ich nicht mehr sündige. Das wäre einfach falsch. Es ist, dass das Gewissen vollkommen gemacht ist im Sinne, dass als Christus starb, sein Opfer ein für allemal ist die Antwort auf alle meine Sünden. Und daher darf mein Gewissen Ruhe haben, weil er für alle meine Sünden gestorben ist. Und es lohnt sich wirklich zu studieren, was der Hebräerbrief über Gewissen sagt. Das ist der Anfang des Arguments. So weit nicht weiter. Man muss hier zum Stopp kommen, weil Tieropfer waren nicht hinreichend, um es einem Menschen zu erlauben, ständig hineinzukommen. Aber das Ende des Arguments ist Vers 19 von Kapitel 10. Merken wir 19 von 10. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Hier ist es. Brüder, wir haben Freimütigkeit, durch den Vorhang zu kommen. Die Leute damals hatten keine Freimütigkeit. Nur einmal im Jahr in einer großen Wolke von Räucherwerk durfte der Hohenpriester hineinkommen. Aber jetzt ist es total geändert worden, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt von bösem Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Schauen wir mal, wie viele unserer Begriffe jetzt zusammenkommen in diesem Vers. Lasst uns hinzutreten durch den Vorhang. Wieso denn? Warum ist es möglich? In voller Gewissheit des Glaubens, der hohe Priester und seine Vertretung. Gereinigt von bösem Gewissen, Altar, Brandopfer, Altar des Blut Jesu. Und dann den Leib gewaschen mit reinem Wasser, das ist Waschbecken. Alles zusammen. Als Vorbereitung wofür? Dass wir hineinkommen in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Das heißt, wir können viel näher kommen als die Leute damals. Nicht viel weniger Zugang, sondern viel näher. Wir dürfen, wenn wir das begreifen, das ist einfach gewaltig, wir dürfen tagtäglich tun, was der Hohepriester nur einmal im Jahr tun durfte. Und das nur für einige Augenblickchen. Weil das Opfer Christi uns im Gewissen vollkommen gemacht hat. Wir sind gerechtfertigt. Wir stehen vor Gottes Gesetz als diejenigen, die von der Strafe der Sünde befreit worden sind. Und so dürfen wir hinein. Und wo ist dieses Heiligtum? Im Himmel. Ich werde nie vergessen, vor vielen Jahren, in einem öffentlichen Vortrag, wo die Frage zu David Gooding gestellt wurde, was denkst du von dem Himmel? Und seine Antwort werde ich nie vergessen. Seine Antwort war, ich gehe dorthin jeden Tag. Ich gehe dorthin jeden Tag. Gehst du dorthin jeden Tag? Das ist, was es hier heißt. Das ist gewaltig, nicht wahr? Oh, das ist nur ein Modell. Aber was es uns zu sagen hat, wir haben Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Dort werde ich mit euch treffen, sagt der Herr. Wo ist dort? Das ist Himmel jetzt, nicht wahr? Ich gehe dorthin jeden Tag. Manche von uns brauchen unsere Augen offen zu machen. Für diese Begriffe, die sind wunderbar. Das ist unser Recht, unser Vorrecht, weil das Opfer Christi groß genug ist. Aber wir gehen zu schnell wie üblich. Hier ist dieser Vorhang. So kommen wir zum Vorhang zurück. Der Vorhang teilte das Heiligtum in zwei. Und eine Funktion des Vorhanges war negativ und eine Funktion war positiv. In einem ganz einfachen Sinne. Das heißt, der Vorhang sagte, nicht weiter, die Cherubine, Symbole von Gottes Gericht, nicht weiter. Ihr seid nicht rein genug, um weiterzukommen. Auch die Priester nicht. Nicht weiter. Aber wenn der Vorhang nicht existiert hätte, wie weit hätten die Priester kommen können? Nur so weit. Das heißt, sie hätten die Lektionen des Heiligen nicht lernen können, die durften nicht weiterkommen. So, auf der positiven Seite war der Vorhang ein Gnade Gottes, um die Leute näher zu kommen. So nah, wie es damals möglich war. Es wäre unmöglich, ohne den Vorhang das Heiligtum zu betreten. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel. Wenn du dort anwesend wärest, während der Zeit, wo der Vorhang zerriss, was wäre deine automatische Reaktion gewesen? Hinein in das Allerheiligste zu gehen? Nein, nein, aus der Tür so schnell wie möglich zu gehen. Es wäre eine schreckliche Erfahrung gewesen für einen Jude, dort zu sitzen und plötzlich zerriss musste, weil er kein Recht hatte, hineinzugehen. Und mit diesem Zerreißen des Vorhangs zeigte Gott, dass das alte System total weg war. Und jetzt das neue System ist nicht auf Erden, sondern ist im Himmel. Und im Himmel gibt es keinen Vorhang mehr. Nur ein Heiligtum. Im Himmel ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Gibt keinen Vorhang mehr. Und so die Frage, wo der Räucheraltar ist, ist nicht mehr so wichtig. Der Räucheraltar ist im Himmel direkt vor, in der Symbolik das bedeutet, direkt vor dem Thron Gottes. Aber dann heißt es in Kapitel 10, und wir haben es gelesen, der Vorhang, das heißt sein Fleisch. Er hat bereitet für uns einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Sein Fleisch. In welchem Sinne? Seine Menschlichkeit, sein Menschsein. Und hier auf dieser Vorhang, wir merken dieselben Farben und dieselbe Leinwand wie auf dieser Tür und auf dieser Tür am Anfang des Weges zu Gott. Und wir haben schon gesehen, eine mögliche zumindest Gedächtnishilfe von der Benutzung dieser Leinwand und Farben. Alle zusammen erzählen uns von Christus selbst. Ich stelle es mir ganz einfach vor. Es gab einen gewissen Sinn, worin das Fleisch des Herrn, das heißt sein Menschsein, ein Vorhang war. Und auf einer ganz einfachen Weise. Hier kam Jesus zu einem Dorf außerhalb von Jerusalem. Und dort war eine kleine Familie, Martha, Maria und Lazarus. Und er kam und er saß zu Tisch. Und dort saß er so hautnah zu diesen Menschen. Er war Gott. Die Menschen wären früher nie so nah zu Gott gewesen. Wie war es möglich, so nah zu Gott zu sein? Weil Jesus sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dort war Maria, dort war Martha, dort saß er, der Sohn Gottes, Gott Fleisch geworden. Wie war das möglich? Weil sein Fleisch ein Vorhang war. Und ich stelle mir es folgendermaßen vor. Hier hinten war die Herrlichkeit Gottes. Herrliche Licht Gottes. War so herrlich, als Mose die Stiftshütte errichtet hat, dass die Herrlichkeit war einfach zu stark. Und auch bei Salomo, als er der Tempel errichtet hat. Hier war ein helles Licht. Und wenn man hier gewesen wäre, in diesem Teil, konnte man durch den Vorhang des Lichtstrahl durch die Farben. Und das ist für mich ein wunderbarer Gedächtnishilfe. Wenn ich an Jesus in dieser Welt denke, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. In ihm sozusagen hat Gott, heißt es, gewohnt, im Sinne in einem Zelt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dort in ihm war die Herrlichkeit Gottes. Und durch diese Farben, die helfen mir daran zu denken, woran seine Gottheit erkannt würde. Blau des Himmels und wie wir es schon gesehen haben. Purpur des Königs, seiner Autorität. Scharlach sein Tod, Leinwand sein perfektes Charakter. Alle diese Dinge, Symbole von der Vollkommenheit seines Lebens. Aber Cherubimer auf drauf. Das erinnert mich daran, dass Christus als Mensch, der uns die Herrlichkeit Gottes sehen lässt. Aber wir werden nicht gerettet, indem wir versuchen, ihn nachzuahmen. Wir werden dadurch gerettet, dass er für uns gestorben ist. Es gibt so viele Leute, die denken, dass Christus unser Beispiel war. Er war unser Beispiel. Er war ein lebendiges Denkmodell, uns zu zeigen, was das Leben eigentlich für uns bedeuten soll. Und wie unser Leben gestaltet werden soll. Aber wir werden nicht gerettet durch unseren Versuch, ihm nachzuahmen. Wir werden gerettet durch seinen Tod auf dem Kreuz. Und das gibt uns dann die Kraft, umgestaltet zu werden durch den Heiligen Geist. Und das bringt uns dazu, dass der Vorhang ein Mittler war zwischen Gott und Menschen. Nicht wahr? Ich meine, buchstäblich war das. Hier war der hohe Priester und er steht hier am Räucheraltar. Und dort hinter dem Vorhang war Gott. Und so dieser Vorhang war ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und es ist faszinierend, dann ein bisschen genauer zu sehen, wie dieser Vorhang konstruiert wurde. Unten waren diese Füße, es gab vier Säulen, worauf der Vorhang aufrecht erhalten wurde. Und unten dort sehen wir die Füße. Diese Füße sind aus Silber gewesen. Aus welcher Silber? Es war ein Kopfsteuer, ein Erlösungsgeld. Wenn Petrus im Neuen Testament sagte, wir wurden nicht erlöst durch Silber oder Gold, er erinnert uns daran, dass damals die wurden erlöst durch Silber. In einem Sinn. Jeder müsste Silber einreichen als Erlösungsgeld. So, der Begriff der Erlösung, das heißt, dieser Vorhang stand auf der Basis eines Erlösungsgeldes. Und mit dies alle in unserem Denken lesen wir 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus, Kapitel 2, und Vers 5. Und während ich lese, beobachten wir hier auf die Leinwand. Hier heißt es, denn einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, der Vorhang sein Fleisch, Jesus Christus, der selbst als Lösegeld für uns gegeben hat, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Hier ist eine faszinierende Zusammenstellung von diesen Begriffen. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld gab. Das Geheimnis seiner Funktion als Mittler zwischen Gott und Menschen ist die Tatsache, dass er selbst als Lösegeld gab. Und genau deswegen brauchen wir in diesem tieferen Sinne keinen Vorhang mehr, weil durch ihn dürfen wir direkt zum Gott in die unmittelbare Gegenwart Gottes kommen. Er bringt uns dort. Wir dürfen in ihm dorthin gehen. Also dieses Modell, dieser Vorhang kann eine Hilfe sein, um an seine Funktion als Mittler zwischen Gott und Menschen. Aber er ist so ein Mittler, dass er uns direkt in die Gegenwart Gottes gehen lassen kann. Und wie gesagt, kein Vorhang bedeutet nur ein Abteil, nur ein Raum, ein Heiligtum. Und das ganze Heiligtum ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und damit sind wir hinter dem Vorhang gelandet, zur Bundeslade. Und nach einer kurzen Pause machen wir damit ein bisschen weiter. Mit den 10 Worten. Bundestafeln. Und ich wiederhole, dass der Bund war technisch ein Verhältnis zwischen zwei Parteien. Hier Gott und seinem Volk. Und oft in der alten Welt lesen wir von solchen Bündnissen, die zwischen einem König und seinem Volk gemacht worden sind. Und oft, normalerweise eigentlich, in diesen Bundschreiben gab es ein Statement, wer der König ist, wie wunderbar er war, was für Siege er errungen hatte und so weiter. Und dann als zweites, was er von diesem Volk erwartet hat. Und es ist sehr interessant, diesen Bund und die Wortlaut des Bundes hier zu vergleichen mit anderen Bündnissen aus der alten Welt. Aber hier haben wir ein Statement, was Gott ist und was er von den Menschen verlangt. Und dieses Statement war die Basis des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen. In 2. Buch Mose 24 Kapitel 24 haben wir eine Zeremonie, wo Mose gekommen ist und erzählte dem Volk, Vers 3, alle Worte des Herrn und alle Rechtssatzungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Und natürlich, es geht um viel mehr Worte, als auf diesen 2 steinernen Tafeln geschrieben worden sind. Das ist nur sozusagen der Kern oder die Zusammenfassung. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf, Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stammen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin. Die brachten Brandopfer dar und schlachteten Jungstiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen. Die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagt, siehe das Blut des Bundes, denn der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Und hier war eine sehr seriöse, eine sehr ernstzunehmende Zeremonie, wo Mose Blut auf das Volk besprengt hat. Und die Bedeutung davon war, dass das Volk verpflichtete sich, alle diese Bedingungen, alle diese Worte einzuhalten. Wenn nicht, das Blut war auf sie. Das heißt, es würde bedeuten für sie letzten Endes Tod, wenn sie diese Regel nicht eingehalten haben. Und wir denken, waren sie irgendwie dumm? Wenn man diese Worte sogar liest, wenn man die Gesetze, die Gebote liest, man sieht so schnell ein, dass es unmöglich war, dass ein Mensch alles einhalten könnte. Trotzdem sagte das Volk, alle diese Worte werden wir einhalten. Aber wir sollten vielleicht das nicht so schnell sagen. Weil es sehr viele Leute gibt, auch in angeblichen Christentum, die meinen, dass es möglich ist, auf der Basis des Gesetzes und der Erfüllung des Gesetzes ein Verhältnis mit Gott zu haben. Und das müssen wir ein bisschen analysieren, weil es so wichtig ist. Wie gesagt, der Bund war ein Verhältnis zwischen Gott und den Menschen auf der Basis hier des Gesetzes. Und diese Betonung auf alles ist sehr wichtig. In Galater Kapitel 3, Vers 10, wo Paulus die Funktion des Gesetzes analysiert für uns, in Galater Kapitel 3, sehen wir, was eigentlich diese Bedingung war. Er macht eine Kontraste zwischen Glauben und Gesetzeswerken. Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, das heißt diejenigen, die versuchen, ein Verhältnis mit Gott zu haben durch ihre Leistung dem Gesetz gegenüber, die sind unter dem Fluch. Wieso denn? Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Es war alles 100%. Und wir stellen die Frage, wie kann das so sein? Jakobus in Kapitel 2 seines Briefes sagt es wieder mal. Jakobus Kapitel 2 und diesmal Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das Problem für uns oft liegt in der Tatsache, dass wir das Gesetz Gottes uns vorstellen wie eine Universitätsprüfung. Und ich habe leider viel zu viel Erfahrung mit Universitätsprüfungen. Die Korrektur von unendlich vielen Manuskripten ist nicht so mein höchster Genuss, aber ich habe es sehr oft gemacht. Und hier ist jemand, der kommt zur Universitätsprüfung und wird korrigiert, hat hier und da einen Fehler gemacht, aber hat 70% oder 75% erreicht. Wunderbar, erste Klasse bei uns, 75% ungefähr. Und es macht gar nichts aus, dass er diese obere 25% nicht erreicht hat. Wenn jemand eine erste Klasse bekommen hat und ein Freund kommt zu ihm und sagt, aha, nur 75%, und was ist mit dem oberen 25% passiert? Er hat gesagt, aber ich habe eine erste Klasse. Und so, wenn wir an Gottes Gesetz denken, die Leute meinen, dass wenn sie vielleicht 75% erreicht haben, das ist wunderbar, erste Klasse. Und diese oberen 25% sind gar nicht wichtig. Tatsächlich hoffen sie vielleicht, dass Gott etwas gnädiger sein wird und vielleicht 50% reichen. Oder vielleicht sogar 40 oder 30 oder 10 oder 5. Aber Gottes Gesetz ist nicht wie eine Universitätsprüfung. Gott ist heilig. Gott kann keine Sünde tolerieren. Das war eine Lektion, die Israel und auch wir lernen müssen. Und es ist eine sehr schwierige Lektion zu lernen, weil wir so weit von vollkommen sind. Und wir haben wirklich sehr wenig Begriff von der Heiligkeit Gottes. Denk mal darüber nach. Gottes Gesetz war nicht wie eine Universitätsprüfung, sondern mehr wie eine Kette. Das heißt, wenn wir an ein Anker denken und ein Schiff, hier ist das Schiff auf dem Ozean und der Anker. Und denken wir mal, dass das Verhältnis zwischen Schiff und Anker besteht aus einer Kette mit, sagen wir mal, 1000 Glieder. Wie viele Glieder müssen brechen, um das Verhältnis zu brechen? Nur ein. Du sagst, das ist nicht fair. Aber es ist keine Frage des Fairness, es ist eine Frage der Natur des Verhältnisses. Nicht wahr? Das Verhältnis zwischen mir und Gott, wenn es von meiner Leistung des Gesetzes gegenüber abhängt, dann ist es wie die Kette. Wer in einem strauchelt, sagt Jakobus, dann ist das Verhältnis gebrochen. Und das ist eine Sache, die sehr ernst zu nehmen ist. Gott ist vollkommen heilig. Und daher sehen wir, dass damals der Eingang versperrt wurde. Man dürfte nicht in seine unmittelbare Gegenwart kommen, weil die Menschen Sünder waren. Dann kommt die nächste Frage. Wenn es so ist, wenn Gott per Definition keine Sünde tolerieren kann, wenn sein Gesetz verlangt Perfektion, Vollkommenheit, warum hat er überhaupt das Gesetz gegeben? Was ist der Zweck davon? Also wir brauchen dann zu merken in Galaterbrief einige Aspekten dieser Sache. Man könnte mit Gewinn den ganzen Galaterbrief jetzt studieren. Wie gesagt, die Stiftshütte nimmt uns durch fast die ganze Bibel. In diesem Galaterbrief geht es um das Gesetz. Und in Kapitel 2 und Vers 16 heißt es, wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzwerken gerechtfertigt wird. Gerechtfertigt bedeutet, als gerecht gesprochen oder beschrieben zu werden, dem Gesetz gegenüber, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Vers 11 von Kapitel 3. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, aus dem Alten Testament sogar offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, heißt es. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also es ist unmöglich, durch Gesetzeswerken gerechtfertigt zu werden. Gott hat das Gesetz nie gegeben, dass durch das Gesetzeswerke man gerechtfertigt werden soll. Sondern, was kommt durch das Gesetz? Lesen wir jetzt Römerbrief. Diese sind alle Stellen, die man nachher aufschlagen sollte und das mit mehr Zeit und in mehr Detail betrachten sollte. Römer Kapitel 3, Vers 18. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde. Nicht damit jeder lebt oder bekommt ewiges Leben oder wird gerechtfertigt, sondern der Zweck des Gesetzes ist, damit gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist es. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Auf eine sehr einfache Art und Weise, die wir alle kennen. Du denkst, dass du keine Sünde hast? Versuch mal, die Bergpredigt eine Woche lang einzuhalten. Der Arzt kommt zu mir oder ich gehe zum Arzt. Normalerweise, er kommt nicht zu mir. Ich gehe zu ihm. Und ich sage, es geht mir nicht so gut. Ich spüre ab und zu mal ein bisschen Schmerz hier. Der sagt, gut, wir werden dich auf die Tretmühle haben. Und so, er hat alle Art Instrumente und ich gehe auf die Tretmühle und ich fange an. Und dann nach ein paar Minuten, stopp, sagt er, jetzt weiß ich, dass was los ist. Das heißt, ich versuche mich anzustrengen, etwas einzuhalten und ich sehe, dass ich nur zu einem sehr niedrigen Grad komme. Und dann kann ich nicht weiter. Das heißt, wenn er mich unter diesen Druck, unter diesen Regelungen stellt, dann kommt heraus Erkenntnis der Krankheit. Vielleicht kann ich es andersrum formulieren. Ein Thermometer. Durch ein Thermometer kommt was? Heilung? Nein. Sondern Erkenntnis der Krankheit. Meine Frau sieht mich an und sagt, Fühlst du dich nicht wohl? Und nimm das Thermometer und steck das Thermometer in meinen Mund. Hoch, 160,2. Das ist schwer. Geht dir nicht so gut. Die Iren übertreiben immer. Ich habe zu viel Kishon gelesen, das ist das Problem. Das ist schwierig. Und was tut sie als nächstes? Sie nimmt das Thermometer, sie macht aus dem Thermometer ein Pulver und tut das Pulver in Wasser und ich schlucke diesen Pulver, um geheilt zu werden. Du sagst, Mensch, das ist verrückt. Das Thermometer ist kein Heilungsmittel. Das Thermometer zeigt, dass ich einen Arzt nötig habe. Und das Gesetz Gottes ist wie ein geistliches Thermometer und zeigt, dass es bei mir nicht in Ordnung ist. Aber durch Gesetzeswerke werde ich nicht geheilt werden. Eigentlich heißt es in Galater Kapitel 3, Galater Kapitel 3 und Vers 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das heißt, die Funktion des Gesetzes auch für uns heute ist, uns zum Arzt zu bringen, zum großen Arzt, zum Herrn Jesus Christus, dass wir durch Glauben an ihn gerechtfertigt werden. Also dann, das Gesetz würde nie gegeben, auch damals nicht, um lebendig zu machen. Aber das können wir auch damals wahrnehmen an der Tatsache, dass das Gesetz stand nicht allein. Im Sinne, dass wir kommen hier zu diesem Bundeslade. Das Gesetz war in dieser Bundeslade und oben war ein Deckel. Und wir wollen jetzt denken an eine Zeremonie, an die Hauptzeremonie der Juden in Israel am Yom Kippur, Versöhnungstag. Es gibt sehr viele Einzelheiten und faszinierende Einzelheiten, die man im dritten Buch Mose lesen kann. Aber ich möchte nur einige erwähnen. Und das ist Folgendes. Einmal im Jahr, am Versöhnungstag, kam der Hohepriester. Und nachdem er einige Zeremonien gemacht hat für seine eigenen Sünden, darüber sage ich nichts, er kam, dieser Hohepriester, in dieser Kleidung hier, und er hat im Vorhof, er ist im Vorhof gestanden und hat eine Ziege getötet für Sünde. Das heißt, er kam zunächst zum Brandopfer. Dort, er kommt zum Brandopfer, draußen im Vorhof. Und dann ging er durch die Tür und durch den Vorhang zur Bundeslade, und er hat in seiner Hand Räucherwerk und auch in seiner Hand hat er etwas Blut. Und er ging in die unmittelbare Gegenwart Gottes und dort auf der Bundeslade, dort auf diesen Deckel hat er Blut besprengt, dort und auf den Boden vor der Bundeslade. Und für einen Augenblick stand er in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, mit diesem Blut, und das Blut war genau dort, dort, zwischen diesen Cherubime. Und wenn wir die Cherubime anschauen, ihre Gesichter schauten so in diese Richtung, auf das Blut. Und ich stelle mir es ganz einfach vor. Hier unten ist das Gesetz. Oben die Symbole des Gerichtes Gottes. Gott sagte, dort werde ich mit euch treffen. Also, wenn man dort mit Gott trifft, das bedeutet, man kommt zwischen Gottes Gesetz und Gottes Gericht. Ein Gesetz, das alles verlangt. Ich bin heilig, sagt Gott. Und so, das war das Problem damals. Man könnte nur sozusagen mit Gott treffen, wenn man alles eingehalten hatte. Weil Gottes Gericht schaut hinunter und sieht den Menschen sozusagen gegen den Hintergrund des Gesetzes. Es ist ein sehr kräftiges Bild. Aber am Versöhnungstag kam der Hohepriester mit Blut. Was sah Gottes Gericht? Das Blut. Was bedeutete das Blut? Das Blut bedeutete, dass die Forderungen des Gesetzes, der Sünde sollt ist tot, sind eingehalten worden am Brandopferaltar. Ein Tod ist passiert für die Übertretungen. Und so Gottes Gericht sieht das Blut und ist zufrieden. Das Gesetz, die Forderungen des Gesetzes sind eingehalten. Es war ein sehr, sehr klarer Ausdruck der Tatsache, dass Israel und das ganze Volk wartete draußen, dass Israel sagte zu dem Volk, wir haben gesündigt, wir haben den Tod verdient, aber ein Stellvertreter ist für uns gestorben. Und das Blut des Stellvertreters ist auf dieser Deckel, dieses Gnadenstuhl, wie der Deckel heißt, besprengt und auf den Boden besprengt, zu zeigen, dass die Forderungen des Gesetzes eingehalten worden sind. Und nach dieser kurzen Zeremonie kam der Hohepriester heraus. Und das ganze Volk durfte wieder mal ausatmen. Sie warteten gespannt draußen, zu sehen, ob der hohen Priester wieder mal erscheinen würde, ob Gott das Volk akzeptiert hat. Das war die Zeremonie von Yom Kippur. Und dann, nachdem der Priester herausgekommen ist, müsste er eine andere Ziege nehmen und die Sünden Israels über den Kopf dieser Ziege bekennen. Und dann würde diese Ziege lebendig weggeschickt in die Wüste. Ein Symbol der Entfernung der Sünden. Also, zusammenfassend haben wir drei Erscheinungen des Hohen Priesters, nicht wahr? Drei Erscheinungen. Zunächst einmal kam er und erschien vor dem Volk. Und dann ging er hinein und er erschien für das Volk vor Gott. Das Volk konnte ihn nicht mehr sehen. Und dann kam er raus das zweite Mal und erschien vor dem Volk wieder mal. Alle diese drei Erscheinungen werden im Hebräerbrief erwähnt, aber auf einem viel höheren Niveau. Lesen wir das jetzt in unserem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 9, Vers 26b. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Das heißt, er ist erschienen und er hat sich geopfert, hier öffentlich im Vorhof dieser Welt auf dem Kreuz in Jerusalem. Das ist seine erste Erscheinung oder seine erste Offenbarwerden. Dann, einige Verse vorher, Vers 24, denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und so, unser Hohenpriester ist von der Sicht dieser Welt verschwunden. Und er erscheint vor dem Vater, nicht für 2 Minuten am Versöhnungstag, sondern er erscheint jetzt ständig in der Kraft seines Todes, seines Blutes, erscheint er vor Gott. Und dann, das ganze Volk wartet draußen. Ich hoffe, wir warten. Wir sind draußen immer noch, nicht wahr? Und wir warten. Hier ist es, die dritte Erscheinung. Vers 28 von Hebräer 9. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Oh, hier ist die ganze Sache auf ein viel höheren Niveau. Jetzt erscheint der Herr oben vor dem Thron Gottes für uns. Und wir warten alle draußen. Wir erwarten ihn. Er wird erscheinen das zweite Mal, ohne jegliche Beziehung zur Sünde. Er braucht nicht mehr, wie der Hohepriester damals, eine Ziege zu nehmen und Sünden darüber zu bekennen. Nein, nein. Ohne jegliche Beziehung zur Sünde erwartet er, wird er erscheinen, denen zum Heil. Welches Heil ist das? Das ist die letzte Stufe unseres Heils. Die Erlösung des Leibes. Wunderbare Zeit, wo der Herr wiederkommen wird. Und so, im Hebräerbrief haben wir dieses alte Stiftshütte wird benutzt auf einer höheren Ebene, um zu zeigen, dass unser Hohenpriester wird Ähnliches tun als der Hohepriester damals. Auf einem viel, viel höheren Ebene. Er erscheint in der Welt, er stirbt, er verschwindet in die andere Welt, wo er vor Gott für uns erscheint. Und dann wird er wieder mal erscheinen, um uns zu sich zu nehmen. Also das war die Situation damals. Das heißt, auch damals war es klar, dass durch Gesetzeswerke niemand gerechtfertigt werden könnte. Auch damals. Das Volk auch damals musste Vertrauen haben auf das Opfer. Es war auch eine Glaubenssache damals. Aber niemand kann, wie das Neue Testament immer wieder betont, durch Gesetzeswerken gerechtfertigt sein. Es ist einfach unmöglich. Aber das alte System gibt uns ein Zeugnis, wie es doch möglich ist, ein Verhältnis mit Gott zu haben. Die Formulierung in Römerbrief ist sehr wichtig. Kapitel 3 von Römerbrief. Wir haben gerade Vers 20 gelesen, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, nicht für alle Menschen automatisch, für alle, die glauben und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort, heißt das hier. oder Gnadenstuhl. Das ist genau das Wort Hilasterion für diese Möbelstück in der Stiftshütte. Christus ist der Gnadenstuhl. Gott hat ihn gemacht zum Gnadenstuhl, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das heißt, hier von der alten Welt sehen wir ein Zeugnis, wie unsere Lösung durch Jesus funktioniert. Und nach dem Mittagessen werden wir weiter damit wachen. Lasst uns mit Gebet abschließen. Herr, wir preisen dich für dein Wort und wir bitten dich um dein Segen weiterhin, damit wir nicht nur mit unserem Verstand diese wunderbaren Dinge begreifen, sondern mit unserem Herz. Und dass unser Leben konsequent vor dir gelebt wird. Und dass wir ein Zeugnis sein werden, wie die Stiftshütte damals war, zu deiner herrlichen Erlösung. Schenk uns Gemeinschaft untereinander und segne uns jetzt am Mittagstisch. In Jesu Namen. Amen.